Hallo und herzlich willkommen zum neuen Medizin-Podcast aus dem Marienhospital.
Hi, da bist du hypochondrisch.
Mein Name ist Sebastian Maus.
Mein Name ist Stefan Horn.
Und wir heißen euch herzlich willkommen.
Und wünschen viel Spaß.
Ja, hallo zusammen zu der ersten Folge unseres neuen Podcasts, Heiter bis Hypochondrisch, wo wir zwei, namentlich Dr. Horn und Dr. Maus aus dem Marienhospital Stuttgart, uns um allgemeine medizinische Themen unterhalten werden und versuchen, das etwas weniger wissenschaftlich zu machen als in vielen anderen Podcasts, sodass vielleicht auch die allgemeine Bevölkerung daran Spaß hat. Zuerst haben wir uns gedacht, zur Probe, weil das unser erster Podcast ist, machen wir das erstmal zusammen, dann wird es nicht ganz so peinlich. Deswegen bin ich heute der Interviewer und wir haben gewürfelt, wer erst Interviewer und zuerst Interviewter sein darf. Und ich habe mal wieder verloren und deswegen begrüße ich ganz herzlich Dr. Stefan Horn, geschätzter Kollege aus dem Marienhospital, namentlich der Infektiologe unseres Hauses. Und vielleicht magst du dich selber kurz vorstellen.
Ja, vielen Dank, Sebastian. Genau, also Ziel ist ja zum einen, macht es uns ja beiden Freude, sich zum Affen zu machen, wo man kann. Ja. Deswegen veranstalten wir ja die...
Unser Alltag.
Genau, die Kiste jetzt hier. Genau, mein Name ist Stefan Horn, ich bin Leiter der Infektiologie am Marienhospital Stuttgart und genau, das, wie der Sebastian schon gesagt hat, wir sind quasi auf die Idee gekommen, einfach Medizin oder medizinische Alltagsthemen quasi mal so ein bisschen massentauglicher in die Welt zu bringen, weil uns gerade bei den Patienten, die wir auch sehen, immer viel auffällt, dass da so das Grundverständnis manchmal so ein bisschen fehlt und das halt nicht immer nur bärernst sein muss und Medizin halt auch lustig sein kann. Das wissen wir auch schon, gut, haben wir auch schon vor Hirschhausen gewusst, aber der hat es nochmal publik gemacht. Insofern, nun gut, wir werden sehen.
Für die Juristen unter uns, es ist nicht alles in Stein gemeißelt, es mögen auch Fehler drin sein. Wenn es euch gefallen hat, wenn es euch nicht gefallen hat, wenn euch irgendwas auffällt, bitte Feedback an uns. Wir leben ein Stück weit davon, dass wir auch mal Feedback bekommen, was wir so tagtäglich tun. Und wie gesagt, das ist keine medizinische Beratung. Wenn ihr irgendwas hört, was euch vielleicht betreffen sollte, redet mit euch eurem Hausarzt drüber, wendet euch an Mediziner. Es müssen meistens Untersuchungen gemacht werden. Deswegen nicht alles tatsächlich so auf sich zu übertragen. Gut, wir haben uns ein bisschen überlegt, wie bauen wir es auf? Ich hätte heute wollten wir Die Urlaubssaison steht bevor, wir fahren alle weg. Die Deutschen sind ein reiselustiges Völkchen. Deswegen haben wir uns überlegt, wir reden mal so über reisemedizinischen Themen im weitesten Sinne. Da geht es jetzt nicht nur um Infektionserkrankungen, sondern eben auch das, was uns alltäglich im europäischen Ausland betreffen kann. Stefan, an dich die erste Frage. Wenn du jetzt in Urlaub fährst, ich weiß nicht, wo es hingeht, musst du auch nicht aus dem Nähkästchen plaudern, aber auf welche drei Dinge kannst du bei einer Reise oder bei deinem Urlaub nicht verzichten?
Ehrlicherweise habe ich noch kein Ziel, ist noch kein Urlaub geplant. Ansonsten, ob mir jetzt drei Dinge spontan einfallen, weiß ich nicht. Worauf ich auf jeden Fall nicht verzichten kann, ist das Handy, weil da quasi Internet, Musik und sozusagen der Nabel zur Welt stattfindet. Dann ein gutes Buch ist auch immer ganz praktisch. Und dann natürlich die Zahnbürste. Ja, wenn's bei den basishygienischen Sachen bleiben darf.
Eine Unterhose wäre vielleicht auch noch nicht schlecht.
Die werden überbewertet, glaube ich.
Genau. Also Handy muss natürlich immer dabei sein, natürlich. Das Buch ist wahrscheinlich ein Fachbuch, oder?
Natürlich.
Jederzeit im Einsatz, deswegen hat er sich auch noch keine Gedanken über das Ziel gemacht. Beliebt ist in Reiseländern, ich habe es tatsächlich gegoogelt, bevor wir diesen Podcast gemacht haben, auf Platz 9 steht, glaube ich, Kroatien und davor kommt natürlich Spanien, namentlich Mallorca, ein beliebtes Reiseziel der Deutschen, die Türkei und Griechenland. Gibt es da irgendwelche Empfehlungen, irgendwelche Dinge, auf die wir als Deutsche besonders achten müssen? Gibt es besondere Infektionserkrankungen? Gibt es Dinge, die ich besser nicht tun sollte?
Also was halt so generell mal, wenn man ins Ausland fährt, gut, das ist ein alles europäisches Ausland, also jetzt nicht irgendwie Thailand oder USA, aber grundsätzlich mal beachten sollte, wenn ich irgendwo hinfahre, ist, ob mein Impfpass aktuell ist, weil häufige Erkrankungen sind häufig. Das heißt, auch in Griechenland und Spanien habe ich halt Grippe, Mumps, Masern, Röteln etc. Das heißt, ich sollte frei nach dem Motto Deutschland sucht den Impfpass halt generell mal gucken, wie so der Stand dessen ist. Ja,
Weißt du, wo dein Impfpass ist?
Ja, ehrlicherweise, seit Corona weiß ich, wo mein Impfpass ist. Ja? Aber davor war es immer ein ziemliches Abenteuer. Das ist, glaube ich, auch der vierte, den ich habe.
Ich habe noch vier. Ja.
Da sind wir auch noch nicht so viel, wahrscheinlich auch nicht besser als die Allgemeinbevölkerung. Ne?
Aber ganz konkret, was tue ich, wenn ich meinen Impfpass nicht habe und das tatsächlich nicht weiß? Kann ich zum Hausarzt gehen? Kann der meinen Impfstatus überprüfen? Gibt es irgendwelche Dinge?
Ich würde es beim Hausarzt probieren. Normalerweise haben die Impfungen ja hinterlegt, also wann welche Impfungen gelaufen sind. Ansonsten kann man Impftiter bestimmen. Also wenn man so halbwegs weiß, okay, die Impfungen habe ich da und da mal gekriegt. Das heißt, ich kann die Antikörperantwort einfach messen und dann im Zweifel halt nachschieben. Ja, das würde ich zum Beispiel machen. Genau, ansonsten, was wir halt im Moment sehen, ist, dass gerade in den Mittelmeeranrainerstaaten, also Italien, Spanien, Griechenland, die vektorübertragenden Erkrankungen zunehmen. Also vektorübertragen heißt, dass sich halt meistens irgendein Insekt mich einfach piekst oder sticht. Das heißt, die jetzt eben auch dort endemisch vorkommende asiatische Tigermütte oder Aedes albopictus und Zecken. Und dort gerade führend, oder was gerade auch so ein bisschen durch die Presse gegangen ist, ist eben Dengue-Fieber, aber auch Chikungunya und Zika können wir uns inzwischen in Mitteleuropa holen. Gibt es auch autochthone Infektionen, das heißt Menschen, die eben dort leben, die nie im Ausland waren, haben sich quasi im Land mit diesen Erkrankungen angesteckt, weil die Mücken, die dort heimisch sind, Reiserückkehrer gestochen haben, dann das Virus aufgenommen haben und dann auf einen neuen Patienten übertragen. Also das sind so die Sachen, die wir uns da inzwischen auch holen können.
An alle Hypochonder, an euch da draußen, es ist jetzt nicht so, glaube ich, dass wenn mich eine Mücke sticht auf dem Campingplatz in Italien, dass ich Angst haben muss, jetzt Dengue-Fieber oder Chikungunya oder ähnliches zu bekommen. Gibt es irgendwas, erstmal was ich tun kann, um mich vor Insektenbissen zu schützen, und zweitens, was sind so Allgemeinsymptome, dass ich denken könnte, okay, könnte doch was anderes hinterstecken als jetzt eine normale Sommergrippe oder ähnliches?
Das kommt darauf an. Also wenn man sich mal so generell die Erkrankungen, die man sich im Urlaub einfängt, anschaut, sind eigentlich so die häufigsten drei letztendlich Durchfall, also Reisediarrhoe, Hauterscheinungen und so. Generell einfach Fieber. Und da muss ich so ein bisschen differenzieren. Also wenn wir jetzt bei Dengue bleiben, wenn ich halt, also so die klassischen Kardinalsymptome sind, dass ich halt starkes Fieber krieg, Kopfweh, vor allem so hinter den Augäpfeln, meistens noch so ein Ausschlag, plus stärkste Knochenschmerzen. Dengue heißt Knochenbrecherfieber. Das sollte zumindest mal dran denken lassen, dass es eher Richtung Dengue geht. Das Problem ist, alles kann, nichts muss. Das heißt, es kann sich auch einfach nur anfühlen wie so ein bisschen Schnupfen. Ja, bei Chikungunya und Zika ist es letztendlich genau dasselbe. Wie kann ich mich schützen? Indem ich letztendlich verhindere, dass mich eine Mücke sticht. Ja. Das heißt, da ist es halt wichtig, dass ich zum einen einen sogenannte Repellent halt nehme, also einen Antimückenmittel, das ich auf die Haut auftrage. Wichtig ist da, dass da DEET drin ist. Das ist so das, was so am wirksamsten ist, um die Viecher wegzukriegen. Da gibt es quasi verschiedene Zubereitungsformen oder verschiedene Anbieter. Das ist so, weiß nicht, ob wir Schleichwerbung machen dürfen. Ich mach's jetzt einfach mal zur Not.
Nenn einfach mehrere
Präparate. Piepsen wir es raus. Ja. Das ist Antibrum, Antibrum Forte, Autan etc. Da muss ich halt gucken, das ist für Kinder zum Beispiel erst, also wenn ich DEET 30% habe, erst ab 3 Jahren zugelassen. Ansonsten kann ich so kokoshaltige Präparate für Kinder nehmen. Die wirken aber sehr kurz. Wichtig ist auch, dass ich, klar, nach Griechenland fährt man nicht, weil da der Regen wärmer ist als hier, sondern weil da die Sonne scheint. Das heißt, ich will auch braun werden. Dass ich, wenn ich jetzt eine Sonnencreme benutze, dass ich dazu Abstand halte. Das heißt, ich muss erst die Sonnencreme auftragen, dann 15 bis 30 Minuten warten und dann die Mückenrepellenzien. Warum? Weil, wenn ich nicht warte, ist die Sonnenschutzwirkung der Sonnencreme eingeschränkt, bis zu 30%. Zum einen, zum anderen kann es sein, dass sich quasi diese Parfum oder Duftstoffe in der Sonnencreme mit den Duftstoffen, die Mücken abwehren sollen, in dem Repellent beißen und ich dann eher einen gegenteiligen Effekt habe. Ja, das ist so als Praxistipp.
Gibt es kleidertechnisch irgendwas, was ich so in der Dämmerung machen sollte? Helle Kleidung etc.?
Genau, du hast schon gesagt, also helle, leichte Kleidung, einfach wo ich sehe, wenn dann irgendwelche Zecken draufhängen oder irgendwelche Mücken, am besten lang, möglichst wenig Haut zeigen. Das ist natürlich, also wir sitzen gerade in unserem Simulationslab bei gefühlten 40 Grad und einer Luftfeuchtigkeit von 100%. Das ist sehr angenehm. Und es ist im Urlaub. Es
ist tropisch, aber es ist keine Mücke anwesend.
Genau. Halt so leichte Leinenklamotten oder so. Und am Abend, gerade wenn ich in irgendwelche anderen Länder fahre, sollte ich halt gucken, dass ich mich abends vielleicht nochmal checke, ob da irgendwelche Zecken oder so gestochen haben.
Gut, du hast eben Kopfschmerzen, vor allen Dingen retroaurikulär, also hinter den Augen erwähnt. Was, wenn ich jetzt, sag ich mal, mit meinen Freunden zum Junggesellenabschied an Ballermann fahre, dann kann es durchaus sein, dass ich am nächsten Morgen Kopfschmerzen habe. Nur so zur allgemeinen Empfehlung, was hältst du von übermäßigen Flüssigkeit- oder Alkoholzufuhr während der Hitze, macht das Probleme oder kann ich das machen, wie ich es vertrage, oder gibt's da Dinge, wo du sagen würdest, das würde ich auf keinen Fall machen, das ist schädlich?
Also gut, die Menge macht das Gift. Ja. Also wenn man jetzt hier Hochleistungstrinken quasi am Ballermann veranstaltet mit 5 Litern Sangria innerhalb von 2 Stunden, das ist eher eine mittelgute Idee. Ansonsten ist halt wichtig, dass ich, klar, das sind dann wahrscheinlich zwischen 35 und 40 Grad. Das heißt, ich werde auf jeden Fall eine ziemlich ordentliche direkte Sonneneinstrahlung kriegen. Das ist halt das Problem, weil ich dann natürlich halt durch die Hitze Probleme kriege im Sinne von einem Hitzschlag oder halt einem Sonnenstich. Das heißt, ich sollte halt zumindest gucken, dass ich mich entweder wenn ich es koordinativ noch hinkriege, im Wasser abkühle, wenn ich dann quasi nur noch so wahlesk an den Strand gespült werde, war es wahrscheinlich keine so gute Idee, aber ich sollte vielleicht ein bisschen auf Kühlung achten, ansonsten mich halt auch im Schatten aufhalten. Und dadurch, klar, Alkohol entwässert jetzt nicht sonderlich mehr als normale Flüssigkeit. Aber natürlich sollte ich schon gucken, dass ich halt nicht nur alkoholhaltige Getränke zu mir nehme, sondern halt auch schon ordentlich noch Wasser trinke. Genau. Ansonsten ist natürlich ein Bier am Strand generell immer eine gute Idee, finde ich.
Oder? Ja, finde ich.
Kannst du auf jeden Fall machen.
Auf jeden Fall, finde ich auch. Aber wenn es dann mal so weit kommt, ist es ja so, geht es mir schlecht am nächsten Tag, ich habe einen Kater oder vielleicht habe ich auch was Falsches gegessen. Das passiert uns ja häufiger mal, auch in südlichen Ländern. Wir haben Durchfall, wir haben ein bisschen Erbrechen. Muss ich da Angst haben, dass ich wirklich eine Nahrungsmittelintoxikation oder vielleicht sogar eine Cholera oder sowas mir eingefangen habe? Und was tue ich letzten Endes? Ganz pragmatisch. Ich laufe ja in Griechenland wahrscheinlich nicht bei dem ersten Durchfall und Erbrechen zum Arzt oder beim Kopfschmerzen oder Fieber.
Genau, also wenn der so flaky zurückbeißt sozusagen,
ja.
oder der Gyros zurückbeißt am nächsten Tag.
Ja. Man merkt, wir haben keine Vorurteile.
Wenn wir mal in Griechenland bleiben wollen, ja, kann natürlich auch die Paella oder die Pizza sein. Ja. Wir wollen ja nicht uns irgendwie jetzt hier in Vorurteilen suhlen. Wenn ich jetzt, also eine Reisediarrhoe oder ähnliches entwickle, also wenn ich jetzt merke, dass es quasi eine Lebensmittelvergiftung ist, dann geht es eigentlich wenige Stunden nach Verzehr des quasi verdorbenen Produktes los. Ja. Das heißt, ich kriege dann Übelkeit, Erbrechen, Durchfall. Das geht dann meistens eine Nacht oder einen Tag und dann ist meistens rum. Ja. Wo ich bei Diarrhoe oder bei Erbrechen aufpassen sollte, ist, wenn das mit allgemeinen Symptomen, also systemischen Symptomen wie zum Beispiel Fieber einhergeht, wenn die Stuhlgänge so richtig blutig oder schleimig sind oder halt pures Blut kommt, oder wenn das halt länger andauert, also wenn ich über 24 Stunden quasi mich schwer erbreche oder halt eben starken Durchfall habe, dann sollte ich auf jeden Fall mal einen Arzt aufsuchen. Ja, diese Standby-Antibiotika kann man mitnehmen, wenn man jetzt zum Beispiel vorhat, in eher abgelegene Regionen zu gehen. Die kann man sich von einem Hausarzt verschreiben lassen. Ich würde generell, wenn man irgendwo weiter wegfährt, eigentlich zu einer reisemedizinischen Beratung raten. und dann eben ein Standby-Antibiotikum dabei haben, weil, also in europäischen Ländern ist es jetzt nicht das Problem, aber in gerade anderen Ländern, Indien, Pakistan, sind halt diese Over-the-Counter-Antibiotika einfach in 70% Fälschung. Das heißt, ich kriege halt Maisstärke, wo halt kein Wirkstoff drin ist. Das heißt, die Wirkung ist gar nicht da. Und wenn ich eine Infektion habe, die quasi eine Antibiotikatherapie nötig macht oder nötig machen würde, dann ist es ganz gut, wenn da mal ein Arzt drauf schaut. Ansonsten, wenn ich quasi so generell sage, ich habe einen starken Flüssigkeitsverlust durch Durchfall oder Erbrechen, dann kann ich eben so Elektrolytmischungen nehmen. Da gibt es dieses Elotrans oder Oralpedon, wobei das Oralpedon wohl quasi am nächsten an die Rezeptur von der WHO rankommt, also die bei irgendwie so Reisediarrhöen empfehlen, also eins von beiden. Ja, das sollte man jetzt natürlich nicht nur als Katermittel nehmen, damit quasi das Konterbieren gleich nochmal schmeckt, sondern das sollte eigentlich dann schon eher nur gegeben werden, wenn man halt auch richtige Symptome hat.
Und das kann ich frei verkäuflich in der Apotheke bekommen vor einer Reise oder ist das verschreibungspflichtig?
Das weiß ich ehrlich, das müsste ich nochmal nachschauen.
Okay.
Das kann ich aber, entweder schneiden wir es rein oder wir schreiben es in die Kommentare, aber das müsste es eigentlich so geben, glaube ich.
Oder ihr fragt einfach mal in der Apotheke.
Genau. Aber eigentlich müsste es das so geben, weil es nur eine Elektrolytmischung ist und jetzt wahrscheinlich kein beschreibungsmäßiges Arzneimittel. Ja.
Wenn du Standby Antibiose ansprichst, kommen wir dann auch schon von mir aus gerne gleich zu den Fernreisen. Viele Leute reisen mittlerweile in die Ferne. Das hat sich nach Corona auch wieder wohl normalisiert, wenn ich die Statistiken richtig interpretiere. Viele fahren tatsächlich nach Asien. Das ist immer noch für die Deutschen ein sehr beliebtes Reiseland. Natürlich ist Asien groß. Jetzt sage ich mal, ich glaube, häufig ist Bali, häufig ist Indonesien. Gibt es da gewisse Dinge, Reiseimpfungen? Gibt es da irgendwas, was ich beachten sollte?
Genau, also generell gilt halt bei Fernreisen, also so mal so prinzipiell, wenn ich weiter wegfahre, zum einen, was ich als allererstes mal, da sind wir dann auch deutsch genug zu sagen, ich brauche eine Auslandskrankenversicherung. Ja, und ich brauche eine Reiserücktrittsversicherung. Das ist ja so der deutsche Beamte will ja auch befriedet werden. Das heißt, ohne das können wir gar nicht aus dem Haus. Und bei der Auslandskrankenversicherung ist halt relativ wichtig, auf die Formulierungen zu achten. Also meistens werden die einfach angeboten mit medizinisch notwendig. Ja, das ist aber eigentlich eine schlechte Formulierung, weil das kann man sehr, sehr nieder oder so auslegen, dass man nicht viel bezahlen muss. Das heißt, es sollte eigentlich drinstehen, medizinisch sinnvoll und vertretbar, ja, weil wenn man da ein bisschen mehr Spielraum hat, was dann übernommen wird. Wichtig ist es, dass eben vorher noch geklärt wird, wenn ich eine chronische Erkrankung habe, ob, wenn da irgendwas passiert, ob das quasi in der Versicherung miterfasst ist oder nicht. Und zusätzlich sollte ich einmal klären, wie hoch quasi die Kosten sind, die übernommen werden. Ja, also nicht, dass es dann heißt, ja, wir übernehmen eine Behandlung für 5.000 Euro und im Ausland, in den USA kostet eine Blinddarm-OP schon 20.000. Genau, dann das Zweite ist eben bei der Reiserücktrittsversicherung, das ist eben nicht so, dass die quasi alles zahlen, ja, sondern die zahlen nur, wenn ich unerwartet eine schwere Erkrankung habe und wenn ich dann, wenn diese Erkrankung eintritt, quasi unverzüglich eine Stornierung einleite. Ich habe keinen Anspruch auf die Reiserücktrittsversicherung, wenn quasi schon bei der Reisebuchung, also ich mir quasi einen Fuß gebrochen habe, sag gut, ich fahre jetzt in 3 Wochen in Urlaub, das wird bis dahin schon gut sein, ja, wenn nicht, habe ich ja die Reiserücktrittsversicherung. Also diese verzögerte Heilung ist kein Indikator, dass ich dann quasi die Reise abbrechen darf, zahlen die nicht. Oder wenn ich eine in Schüben verlaufende Erkrankung habe, also wenn ich eine chronische Darmerkrankung habe und hat jetzt zum Beispiel da gerade ein Schub kommt, wenn ich in den Flieger steigen will, dann zahlen die das auch nicht.
Gut, das ist ja eine interessante Fragestellung. Weiß ich nicht, ob du das beantworten kannst oder wir da eher Versicherungsjuristen fragen können. Aber viele Junge haben ja zum Beispiel eine chronisch entzündliche Darmerkrankung oder einen systemischen Lupus erythematodes, wo ich ja nicht immer ganz gut einschätzen kann, wann tritt die Erkrankung auf, wann trifft mich das nächste Mal. Ich sag mal, mir geht's gut, ich buche und merke 3 Tage vor dem Reiseantritt, dass es mir schlechter geht. Sind solche Dinge dann auch ausgeschlossen oder gibt es da Klauseln, auf die ich achten muss, dass das trotzdem dann die Reiserücktrittsversicherung übernimmt oder schließen die das per se aus? Ich sag mal, man kriegt keine Reiserücktrittsversicherung, wenn man eine chronische entzündliche Darmerkrankung hat.
Man kriegt die schon und dann ist halt immer eine Frage des Preises. Also die Versicherungen in den Standardverträgen, sage ich mal, sind die meines Wissens nach ausgeschlossen. Wenn, muss man halt dann quasi das explizit ansprechen, dass man halt sowas hat und dass man halt auf Nummer sicher gehen möchte und das diesbezüglich dann natürlich nochmal entsprechend versichert haben möchte. Das kostet aber dann natürlich halt mehr, wenn ich die abschließe.
Ja. Versicherungsmathematik im weitesten Sinne, genau.
Genau. Wichtig ist vielleicht noch zu sagen, wenn ich eben eine chronische Erkrankung habe und auf Medikamente angewiesen bin, dass ich da ein bisschen aufpassen muss, je nachdem, was ich krieg. Wenn ich jetzt zum Beispiel Diabetiker bin, ja, die Deutschen werden immer moppeliger und die Diabetesraten nehmen zu, wir bewegen uns nicht mehr. Oder wenn man halt eben an einem angeborenen sozusagen Diabetes leidet, Typ 1 und man eben auf Insulin angewiesen ist, muss man wissen, dass zum einen die Lanzetten als Waffen gelten. Das heißt, die darf ich nicht im Flieger mitführen, sondern nur im Koffer eigentlich. Oder ich habe eine spezielle Ausnahmegenehmigung. Ja, das muss ich vorher klären. Das ist relativ wichtig. Zum Zweiten ist es so, dass ich quasi das Insulin, je nachdem, wo ich hinfahre, ein bisschen aufpassen muss. Quasi in die USA darf ich es nur einführen, wenn ein Originaletikett drauf ist, die Originalverpackung auch auf dem Messgerät etc. Also da gibt es je nachdem, wo ich hinfahre, ganz spezielle Regularien, was ich mitnehmen darf und was ich nicht mitnehmen darf. Und das Problem ist, Insulin muss ich quasi in der Kabine mitführen, weil wenn ich es in den Koffer stecke, die Frachträume sind nicht geheizt. Das heißt, da reiche ich dann, wenn ich auf 10.000 Metern Höhe unterwegs bin, halt Minustemperaturen. Das kann sein, dass mir die Ampullen kaputt gehen. Ja, das muss ich aber vorher klären und da brauche ich im Zweifel, wie gesagt, irgendeine medizinische Bescheinigung oder wenn ich chronischer Schmerzpatient bin und irgendwelche starken Schmerzmittel, die eben zum Opiaten gehören, mitführe, muss ich eben auch Bescheinigungen quasi von der, im schlechtesten Fall von der obersten Landesgesundheitsbehörde mitschleifen. Deswegen ist, wenn man chronisch krank ist und eben regelmäßig Medikamente braucht, ist ganz, ganz wichtig, dass man sich, denke ich, nochmal diesbezüglich auch explizit beraten lässt, was geht, was nicht geht, weil sonst wird es ein ziemlich unangenehmes Erwachen am Flughafen.
Gibt es da irgendwo eine Page, wo ich das lesen kann? Berät das Außenministerium die Homepage oder woher kriegt man diese Informationen?
Also da gibt es von der Deutschen Tropenmedizinischen Gesellschaft, meine ich, gibt's Seiten. Dann das Robert-Koch-Institut hat es, dann die Gesundheitsämter wissen da eigentlich Bescheid. Teilweise vom BfArM, also vom Bundesministerium für Arzneimittel. Da muss man sich so ein bisschen durchklicken. Ansonsten eine reine Google-Recherche mit so Schlagworten, Auslandsreise plus Diabetes plus Insulin oder sowas, da kommt man eigentlich auf ein paar Seiten.
Gut, das ist ein guter Tipp, glaube ich, für alle Beteiligten. Genau, jetzt waren wir gerade so schön in Asien. Ich war noch nie in Asien, aber gibt es denn irgendwelche Infektionserkrankungen? Malaria, Dengue hat man schon angesprochen. Irgendwas, was ich da beachten sollte?
Genau, also generell als Tipp finde ich, also erstmal informieren, was in diesen Ländern quasi so an Krankheiten kreucht und fleucht, was ich mir da potenziell holen kann. Da ist eigentlich so mit vom, wenn man der englischen Sprache mächtig ist, meine Lieblingswebsite cdctravel.org. Also das ist die Website quasi von der amerikanischen Gesundheitsbehörde. Da kann man dann quasi genau einklicken, wohin man fahren oder reisen will und dann sieht man, okay, da ist gerade ein Ausbruch von XY oder die und die Reiseimpfungen sind empfohlen. Für jetzt Thailand zum Beispiel habe ich es mal nachgeschaut, da wird eben empfohlen, dass man eine Hepatitis A und B Impfung sich holt, quasi on top, auch wenn man jetzt nicht im Gesundheitswesen arbeitet, dass eben die Grundimmunisierung, also die Kinderimpfungen, Diphtherie, Mumpf, Masern, Röteln, Grippe etc. geimpft wird, dass man sich, je nachdem, wo man sich aufhält, also beispielsweise die Tempelanlagen sich anschaut, weil da viele Affen sind, dass man sich Tollwut impfen lässt, dass man gegebenenfalls eine Typhusimpfung mitmacht, um da nicht schwer zu erkranken. Genau, und dann auch, wenn ich jetzt vorhabe, zum Beispiel eine romantische Nacht in irgendeinem offenen Schlafraum in der Nähe von Reisfeldern zu machen, dass ich da halt dann ein Risikopotenzial habe, mich mit der japanischen Enzephalitis anzustecken, dass ich da dann vielleicht noch so eine Indikationsimpfung mitnehme. Genau, wird dann auch auf Hunter-Viren etc. hingewiesen. Ja, so das wäre so mal zu den Impfungen.
Gut, romantische Nacht in der Nähe von Reisfeldern. Was ist mit Schlangen?
Also vor Schlangen warnen die jetzt nicht explizit. Weil okay. Ich glaube, die meisten Schlangen haben auch ehrlicherweise Angst vor Menschen. Also die suchen sich, also wenn man auf dem Boden, wenn man da in die Nähe geht, spüren die Vibrationen und verkrümeln sich. Also dass da, also Schlangenbisse, also ja klar, Gifttiere gibt's. Aber das ist eigentlich extrem selten. Also so was ganz häufig passiert und weshalb Menschen ganz häufig Krankenhäuser im Ausland aufsuchen müssen, sind Verkehrsunfälle. Weil man dann halt mit seinem kleinen Tuk-Tuk über irgendwelche Staubpisten fuckelt und dann halt da ein bisschen, also so die deutsche Straßenverkehrsordnung wird da wahrscheinlich nicht ganz so streng ausgelegt wie also das
ja, vor allen Dingen ist man ja im Urlaub auch immer geneigt, Dinge zu machen, auf deren Idee würde man in Deutschland zu Hause wahrscheinlich niemals kommen. Sind wir wieder bei Bier trinken am Ballermann, das spielt da wahrscheinlich ein bisschen mit rein, genau. Genau, mir hat mal ein Ranger in Australien gesagt, dass ich gesagt habe, gibt's hier Schlangen, hat er gesagt, Germans don't see snakes, weil wir wohl immer so durch die Pampa trampeln, dass alle Schlangen einfach abhauen. Fand ich sehr lustig, hat es auch wirklich auf die Deutschen bezogen. Gut, was ist eben mit Reisediarrhöen, wenn ich im Ausland bin? Gibt es da irgendwas? Ich sag mal, Stichwort Schälen, Kochen etc. Was ist mit Floating Markets? Das ist ja sehr, sehr beliebt jetzt in Asien. Gibt es da irgendwas, was ich beachten sollte?
Genau, also generell gilt halt cook it, boil it, peel it or forget it. Also nichts quasi einfach so essen. Die meisten Reisenden haben das eigentlich schon auf dem Schirm, vergessen aber, dass sowohl beim Duschen, beim Zähneputzen als auch die Eiswürfel meistens aus irgendwelchem vielleicht nicht ganz so sauberen Wasser gemacht werden. Deswegen, also wenn ich quasi irgendwie Flüssigkeit zu mir nehme, was bei den Temperaturen, die da meistens vorherrscht, wahrscheinlich gar nicht so selten passiert, sollte ich halt darauf achten, dass es auf jeden Fall geschlossene Flaschen sind oder sicher gefiltertes Wasser. Auch, wie gesagt, kein offenes Eis kaufen, sondern nur abgepackt, also industriell gefertigtes, oder eben auf die Eiswürfel verzichte, mir auch mit Flaschen Wasser die Zähne putze und beim Duschen halt jetzt nicht unbedingt eine Gurgelorgie veranstalte. Das ist so das eine, genau, ansonsten, also so Heißgetränke, also Kaffee, Tee ist in der Regel unbedenklich, weil es einfach meist so erhitzt wird, dass es kein Problem mehr macht. Und ansonsten auf diesen Street Markets oder irgendwelchen Fischmärkten, also wenn es jetzt nicht voll durchgekocht ist, würde ich da eher Abstand halten, ehrlicherweise, weil die Gefahr dann doch relativ groß ist, dass ich mir irgendwas hole. Da sind wir dann bei den Lebensmittelvergiftungen oder irgendwelche Hepatitiden. Wär ich eher vorsichtig. Genau, auch Salate, die halt quasi mit Leitungswasser abgewaschen werden, würde ich eher nicht machen. Also wie gesagt, wenn es auf diesen Food Markets halt wirklich gescheit gekocht ist oder einmal richtig durch den Wok gefeuert wurde, ist es eigentlich unbedenklich. Mhm.
Das heißt, ich muss auf den Urlaubsgenuss nicht verzichten. Für mich gehört das ja dazu, mal verschiedene Sachen auch auszuprobieren. Das muss ich nicht, aber eben so ein paar Sachen sollte ich drauf achten.
Genau, also so grundlegendste Hygieneregeln, sage ich mal.
Genau.
Was auch noch wichtig
Schnaps ist, desinfiziert nicht nachher.
Genau, dazu wollte ich gerade, also erstens Schnaps desinfiziert nicht und zweitens das Problem ist, dass halt gerade in so Touristen-Hotspots halt auch gern Methanol-Panscherei betrieben wird. Das heißt, ich würde jetzt nicht unbedingt, wenn ein netter, gut aussehender junger Mann oder eine hübsche, gut aussehende Frau mir quasi einfach mal so einen bereits eingeschenkten Drink spendiert, würde ich den doch eher dankend ablehnen. Weil man nicht genau weiß, woher der kommt. Und
ihr merkt, wenn man sich mit dem Stefan unterhält, wird das Leben gleich viel weniger lebenswert. Nein, das würde ich. Wir wollen euch keine Angst machen. Es gibt halt einfach so ein paar Dinge, die man besprechen muss und die eben in Europa anders sind als woanders. Deswegen fahren wir ja auch weg, weil wir was Neues erleben wollen, weil wir anderes sehen wollen. Jetzt bin ich, du sprachst es eben an, Standby-Antibiotika, jetzt bin ich im Urlaub, ich werde krank. Ich habe mir kein Standby-Antibiotikum mitgenommen und ich kenne das aus fremden Ländern, dass es relativ großzügig ausgestattete Supermärkte gibt, in Amerika vor allen Dingen, wo ich durchaus mir Ampicillin einfach so kaufen kann. Wie siehst du das? Spanien zum Beispiel auch, hat relativ viel nicht verschreibungspflichtige Antibiotika.
Genau, also wenn das Länder sind, sag ich mal, wo die Arzneimittel relativ stark reglementiert werden, also wie gesagt europäische Länder oder USA etc. und ich jetzt keine Lust habe, mir irgendwas mitzunehmen, dann kann ich mir von einem Reisemediziner oder bei der Beratung oder vom Hausarzt quasi ein Medikament empfehlen lassen und mir das dann dort mit abgesprochenen Indikationen quasi mitnehmen. Das geht, ja, wenn man das quasi mit einer gewissen Vorbereitung macht. Wie vorhin schon gesagt, so gerade Indien, Pakistan muss man aufpassen, ehrlicherweise, weil wie gesagt viele Fälschungen unterwegs sind.
Da hilft dann der Placebo-Effekt wahrscheinlich.
Genau. Ja. Das ist hervorragend. Maisstärke halt auch. Ja. Und wie gesagt, also die Indikationen oder wie gerade wenn ich halt hohes Fieber habe oder wenn es wirklich Hundeelend geht, einfach auf Eigenverantwortung mein Antibiotikum einnehmen und hoffen, dass es besser wird, finde ich prinzipiell nicht so eine gute Idee, weil man halt nicht weiß, ob man damit eventuell irgendwas verschleiert oder halt doch es nicht richtig wirkt und man dann quasi eine gezielte oder vernünftige Therapie damit halt quasi verzögert, die eigentlich wichtig wäre. Also im Zweifel würde ich mich dann in der Klinik vorstellen. Und gerade, wie gesagt, wenn man eine Auslandsversicherung hat, Auslandskrankenversicherung, ist man da als Deutscher meist gern gesehener Gast, weil die doch in der Regel relativ viel zahlen. Ja.
Okay, also lieber mal einen Arzt fragen, beziehungsweise medizinisch geschultes Personal, bevor ich mir irgendwas kaufe. Das gilt sowohl fürs innereuropäische als auch fürs außereuropäische Ausland. Genau, interessante Frage, die sich jetzt immer stellt. Wir haben es eben schon mal angesprochen, es ging durch die Presse in Europa mit früher eigentlich Infektionserkrankungen, die in Europa nicht mehr auftauchten, sprich Malaria, sprich Dengue-Fieber. Wie viel, deiner Meinung nach, trägt der Klimawandel zum Auftauchen dieser Infektionserkrankungen bei und auf was müssen wir uns eigentlich einstellen? Ohne jetzt Angst machen zu müssen, wir müssen jetzt nicht das Inferno an die Wand malen, aber wird es zum Beispiel in Süddeutschland irgendwann wieder Malaria geben? Ich meine, wenn man jetzt nach den Regenfällen die Mückenplage sieht, man kann sich ja keine 3 Minuten draußen aufhalten, ohne zerstochen zu sein, kommt das auf uns wieder zu oder siehst du das, ist das eher Science-Fiction?
Ich denke schon, dass das ein realistisches Szenario ist. Also wenn wir uns, wie gesagt, mal anschauen, also die asiatische Tigermücke ist inzwischen in Süddeutschland eigentlich heimisch, ja, also gerade Baden-Württemberg. Das ist ganz interessant, wenn man sich so den Lebensraum von der anschaut, geht es quasi die A5 hoch, weil da die ganzen Laster aus Italien und Frankreich hochkommen, wo die halt als blinde Passagiere mitgefahren sind. Also so quasi westlich des Schwarzwalds ist die schon voll angekommen, aber auch in Berlin und in anderen Bundesländern. Wir haben Westen Nilvirus-Infektionen, wir haben also den Wirt sozusagen oder den Vektor dieser Erkrankung besser, der ist inzwischen heimisch bei uns, das heißt der, wir werden sicher auch in den nächsten Jahren, klar, in Deutschland Dengue, Chikungunya etc. sehen werden, also davon gehe ich eigentlich fest aus. Ob wir jetzt Malaria kriegen, das bleibt abzuwarten, also ich denke gerade so die südeuropäischen Länder, also Griechenland gab es glaube ich schon Einzelfälle, ansonsten Italien und Südfrankreich wird sicherlich, also das ist hochwahrscheinlich, dass es da wieder Malaria geben wird. Also das halte ich für sehr realistisch.
Also können wir, abgesehen davon, dass wir natürlich alle dann nicht die A5 mehr mit unserem hochmotorisierten Auto weiter hochfahren, damit der Klimawandel nicht weiter fortgetrieben wird, gibt es jetzt oder würde es deines Erachtens, ohne zu politisch zu werden, Möglichkeiten geben, dass zu verhindern oder zu verlangsamen, abgesehen vom Klimawandel, eben was die Vektoren angeht, gibt es da Möglichkeiten, Insektenbekämpfung etc., was Sinn machen würde? Oder würden wir dafür viel zu viel von unserem Ökosystem zerstören, um ein paar von den Vektoren einfach jetzt rauszunehmen?
Schwierig, also ob es da so flächendeckend quasi jetzt, ob man da einmal die Chemiekeule auspacken muss, das weiß ich nicht, das ist bin ich nicht im Thema. Ich denke, dass man halt schon generell sich halt gerade in so Risikogebieten vielleicht schon ein bisschen mal über Mückenabwehr, also persönlicher Natur quasi schon Gedanken machen sollte, also ob ich halt jetzt die ganze Nacht, ob ich mir dann das Fenster auflasse, würde ich mir halt dann vielleicht ein Moskitonetz vors Fenster hängen oder halt diese Moskito-Fallen, das soll nicht gerade diese elektrischen blauen Dinger sein. Das ist dann je nach Dichte der Moskitos in der Luft auch irgendwann eine Geräuschbelästigung. Aber ja, also ich denke, so ein bisschen Gedanken machen müssen wir uns da schon. Ja.
Das heißt aber auch, um jetzt ein bisschen Werbung für die Infektiologie zu machen, das ist eine relativ junge Subspezifikation der inneren Medizin, beziehungsweise jetzt mittlerweile, ist es ein Facharzt mittlerweile?
Ja, wir haben einen Facharzt, ja. Den gibt es seit, ich glaube, seit letztem Jahr ist der offiziell durch.
Also falls uns junge Kollegen hören sollten, die nicht wissen, was sie, noch nicht wissen, was sie machen wollen, ich glaube, das ist insgesamt ein sehr spannendes Fach und was ich so im Alltag in der Zusammenarbeit mit Stefan immer erlebe, vor allen Dingen ein Fach, wo ich auch wirklich was machen kann. Also das finde ich immer, also man kann Patienten tatsächlich helfen. Eine Frage noch gerade, auch das geht ja immer gerne durch die Presse, hat jetzt nicht spezifisch was mit Reisemedizin zu tun, aber multiresistente Keime im Krankenhaus beziehungsweise in Gemeinschaftseinrichtungen, gibt's ja immer wieder Überlegungen, wie kommt das zustande? Ist jetzt deine Meinung tatsächlich, dass es durch unseren breiten Antibiotika-Einsatz zustande gekommen ist? Wir haben ja jahrelang auch in Praxen einfach jeden, der mal gehustet hat, ein Antibiotikum aufgeschrieben oder hat das eigentlich weniger mit unserem Verschreibungsverhalten als mit einer Evolution der Bakterien zu tun?
Nee, das ist definitiv durch unser Verschreibungsverhalten. Wir üben ja einen Selektionsdruck auf die aus und wenn ich die quasi die ganze Zeit mit Steinen bewerfe, setzen die sich halt irgendwann Helme auf. Und das ist genau das, was die machen. Und wir sind halt viel zu niederschwellig mit dem Einsatz von Antibiotika und ziehen uns damit halt die Multiresistenten raus. Das ist das eine Problem. Das nächste Problem ist, um den Bogen zu den Reisen eben zu bringen, dass wir auch, also in anderen Ländern ist das, wie gesagt, mit Antibiotika over the counter eben noch schlimmer, dass ich halt quasi à la gusto mir mein Antibiotikum kaufen kann und die Resistenzraten in den anderen Ländern viel höher sind. Und beispielsweise, wenn ich jetzt nach Indien fahre, ist die Wahrscheinlichkeit 75%, dass ich quasi mit einem Multiresistenten besiedelt zurückkomme. Also wir bringen die auch alle mit. Also das ist so auch ein Nachteil vielleicht der Globalisierung, dass wir uns halt auch diese ganzen resistenten Erreger so ein bisschen mit ins Land holen. Ja.
Stichwort Einwanderung. Wir sind ein Einwanderungsland und das ist auch gut so. Aber da erwachsen wahrscheinlich auch noch andere Probleme. Also ich aus dem klinischen Alltag habe so die Erfahrung oder habe das Gefühl, wir haben vermehrt wieder Tuberkulosefälle zumindest aus dem Osten Europas beziehungsweise noch weiter östlich. Ist das statistisch tatsächlich nachzuweisen oder ist das nur mein eigenes Gefühl?
Nee, das ist schon so. Also wir haben vermehrt Resistenzen jetzt auch gesehen bei den Kriegsversehrten aus der Ukraine zum Beispiel. Da sind viele multiresistente Erreger einfach nachgewiesen worden mit halt sehr schwer zu behandelnden Infektionen oder auch Kriegsverletzungen. Das ist halt einfach so die generelle Entwicklung. Also das ist, also eigentlich ist Deutschland hat da noch so ein bisschen so eine Sonderstellung, so eine kleine Blase, finde ich, weil also quasi jedes Anrainerland, jetzt vielleicht mal so die Schweiz und Österreich ausgenommen, hat eigentlich schon auch ein deutliches Resistenzproblem. Also wir stehen da eigentlich noch relativ gut da und dennoch müssen wir halt auch, was wir ja auch machen, mit verschiedensten Maßnahmen halt drauf reagieren. Ja, aber genau.
Gut, jetzt spielt Deutschland am Samstag gegen Dänemark. Mal gucken, wie es ausgeht. Wir waren jetzt sehr weit im Süden. Gibt es im Norden Europas, beziehungsweise bei Nordreisen, gibt es auch Hygiene, beziehungsweise infektiologische Probleme oder ist das eher tatsächlich ein Problem der südlichen Hemisphäre?
Es gibt auch im Norden gibt's verschiedene Probleme, wieso ich so ein bisschen grinse und lachen muss. Es gab mal eine Werbekampagne von irgendeinem Supermarkt, glaube ich, in Norwegen, dass das Land der Chlamydien ist, also der sexuell übertragbaren Erkrankung, weil er in Europa mit die höchsten Chlamydienraten sind.
Okay.
Das heißt, auch in Nord, in den nördlichen Gefilden gilt natürlich so wie überall.
Vielleicht daran, dass es kälter ist.
Genau, weil die mehr kuscheln. Natürlich. Ja, das heißt, wenn man mal friert und einen kuscheligen Partner findet, auch da sollte man zumindest immer auf Safer Sex achten. Das gilt generell, wo wir beim Risikoverhalten sind. Genau da, also jetzt für den nordeuropäischen Raum fällt mir eigentlich nicht viel ein, dass da jetzt irgendwas ganz endemisch wäre, ehrlicherweise.
Ja. Okay, also wird man ja auch häufiger mal in schwedischen Seen, wird man ja auch häufiger mal von Mücken gestochen, da ist das Risiko natürlich geringer, sich eine Infektionserkrankung einzufangen, weil das schon Viren beziehungsweise Vektoren sind, die an wärmere klimatische Verhältnisse gewöhnt sind. Verstehe ich das richtig?
Genau, aber man muss sagen, bis jetzt. Es kann natürlich sein, dass irgendwann da oben...
Deutschland wird das neue Italien.
Genau, aber wir schauen es auch nochmal nach. Auch wenn jemand da jetzt aus dem Stegreif weiß, was in Norwegen gerade noch so rumfliegt, dann gerne auch Bezug nehmen. Ja.
Es war ein bisschen gemein, ich habe so ein paar Fragen nicht vorbereitet gehabt.
Das ist doch alles spontan.
Aber vielen Dank. Ich glaube, abschließend kann man dieses Thema nicht behandeln, aber du hast uns wertvolle Tipps gegeben für die nächsten Auslandsreisen. Eben vielleicht auch nochmal zu sagen, lasst euch ruhig beraten, bevor ihr Fernreisen macht. Es gibt gute Homepages, es gibt gute öffentliche Gesundheitseinrichtungen. Es gibt Reisemediziner, Niedergelassene, die sich freuen, wenn ihr vorbeikommt. Es gibt auch reisemedizinische Praxen, die sich tatsächlich darauf spezialisiert haben. Lasst euch ruhig beraten und fahrt nicht blauäugig irgendwo hin. Man muss keine Angst haben. Reisen macht Spaß, Reisen bildet, aber eben ein paar Vorsichtsmaßnahmen als Mitteleuropäer, glaube ich, sollte man mitnehmen. Vielen Dank, Stefan. Jetzt habe ich noch eine abschließende Frage. Wenn du 3 egoistische Wünsche frei hättest, was würdest du dir wünschen? Das heißt nicht den Weltfrieden oder dass Deutschland Europameister wird, sondern was würdest du dir für dich und für deine Zukunft wünschen?
Da bin ich wahrscheinlich relativ klassisch. Gesundheit für mich und meine Familie. Weiß ich nicht. Genau, dass die Welt vielleicht mal irgendwie, naja, ne, gut, da sind wir wieder beim Weltfrieden, dass wir vielleicht alle ein bisschen weniger Gaga werden. Und ja, weiß ich nicht, heute Abend vielleicht ein lässiges Steak oder so, mal schauen.
Okay. Oder gutes Wetter zum Motorradfahren. Ich glaube, du bist begeisterter Motorradfahrer.
Da können wir auch drüber reden.
Sehr gut, alles klar. Pass auf dich auf, wenn du durch den Schwarzwald bretterst. Vielen Dank. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir werden in regelmäßigen oder unregelmäßigen Abständen zu verschiedenen Themen uns weiter unterhalten, wenn es euch gefallen hat. Liked uns, wenn es euch nicht gefallen hat, schreibt uns. Und ja, wir hoffen, dass ihr beim nächsten Mal auch wieder zuschaltet. Vielen Dank.
Jo, ich danke. Hat Spaß gemacht.
Das war's von uns.
Mit Heiter bist du hypochondrisch.
Falls es euch gefallen hat,
Like da lassen.
Tschüss.
Ciao.